Ich bin kein Fan von John Wesley. Ich bin auch nicht Fan von Jean Calvin oder wir werden dieses Jahr auch Martin Luther von Stephen hören. August Hermann Franke, muss ich sagen, der hat es mir schon angetan. Aber wenn wir diese Lebensbilder uns angucken, dann geht es mir nicht darum, irgendwelche Menschen irgendwie zu proklamieren, sondern es sind für mich einfach Beispiele von Menschen, die in einer ganz bestimmten Situation, mit einer ganz bestimmten Erkenntnis, vielleicht auch mit einer sehr speziellen Schwerpunkterkenntnis, versucht haben, ihren Mann zu stehen und Christus zu verherrlichen. Damit, wenn wir heute John Wesley uns angucken, er hat ja die methodistische Kirche mitgegründet oder ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass diese methodistische Kirche zum Tragen kommt. Damit sage ich nicht, methodistische Kirche ist gut oder ist schlecht. Und auch das Intro in dem Video wird euch gleich eine Thematik entgegenschmettern, wo ihr vielleicht ahnt, dass ich es anders sehe als Herr Wesley. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die einzelnen Lehrpunkte, sondern erstmal festzustellen, okay, da ist ein Mensch, der sich in Verantwortung vor Gott sah und der ein Stück weit kompromisslos bereit war, für Gott zu dienen. Und das galt für alle, für August Hermann Franke, für Spener, den haben wir nicht gesehen, aber das war ein Zeitgenosse, die irgendwo ein Stück weit gesagt haben, ich versuche mit dem, was ich kann, zu dienen. Ja, bei Franke, wie gesagt, ich bin Fan von August Hermann Franke, was mich bei dem Mann einfach fasziniert hat, dass er gesagt hat, eigentlich möchte ich, dass die Leute in der Bibel lesen. Vor ein paar Jahrhunderten eine wirklich wichtige Sache. Also auch heute wichtig, aber damals machte das keiner. Und er war einer der Ersten, der gesagt hat, ich möchte, dass der normale Mensch in der Bibel lesen kann. Aber Houston, wir haben ein Problem. Welches? Die Leute konnten nicht lesen. Sie waren einfach ungebildet. Keiner brauchte lesen können. Ja? Also, und das finde ich cool, und das ist das, was ich dann so auf der Abstraktionsebene rausziehe. Also was macht er? Holt sich die Kinder, kauft von ein bisschen Geld ein paar Bibeln und bringt ihnen Lesen bei. Am Beispiel von Bibeltexten. Wow, das hätte ich auch gerne. Nicht, dass er jetzt Bibeln kauft und Kindern Lesen beibringt. Das ist vielleicht heute nicht das Thema. Aber was könnte heute das Thema sein? Ja, und da sagt er, diese Kreativität, bitte? Okay. Ja, aber vielleicht ist das genau der Punkt, dann zu sagen, okay, wir wollen den Integrationsprozess von Menschen mit Migrationshintergrund, früher Ausländer genannt, wollen wir fördern. Wie machen wir das? Wir bieten Deutschkurse an. Und nehmen die Geschichte von Daniel im Ausland. Passt ja irgendwie, hm? Okay, dann müsst ihr denen bloß beibringen, dass sie sich an unsere Regeln halten sollen und nicht an ihre Regeln. Dann hätten wir vielleicht ein Islamisierungsproblem. Aber okay, das war jetzt, also das ist das, was ich eigentlich mit den Filmen will und gleichzeitig euch ein bisschen Kirchengeschichte vermitteln möchte, damit wir nach und nach ein bisschen was einordnen können. John Wesley wurde 1703 geboren in Großbritannien, wie es heute heißt, und starb 1791 in London. Er war ein englischer Erweckungsprediger. Und einer der Begründer der methodistischen Bewegung. Zeile 5, methodistischen Bewegung. Er wurde schon zu Lebzeiten zur Legende. Über 200.000 Meilen legte er auf dem Pferd zurück, um mit rund 40.000 Predigten Menschen in England und Amerika zu erreichen. Er war mitverantwortlich für die große geistliche Erweckung Englands im 18. Jahrhundert. Leicht war seine Arbeit nicht. Denn der englische Adel und nicht zuletzt die Kirche selbst legten Wesley einige Steine in den Weg. Wesley ließ sich nicht beirren und wurde so zum Segen vieler Menschen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr zum Segen für die Menschen werdet. Er inspiriert und ermutigt Menschen bis heute. Spannender Blick. Ja, meine Lebenssituation ist viel zu schwierig, als dass ich sowas sein könnte. Gucken wir uns mal die Lebenssituation von einem John Wesley an. John Wesley wurde als 15. von 19 Kindern geboren. Ich habe eine Bekannte, die jetzt gerade ihr 11. Kind gekriegt hat und Ziel ist 13. Diese Bekannte sieht aus wie Lissy, so vom Körperbau. Oder Sophia, ihr habt eigentlich relativ gleichen Körperbau, relativ klein, sehr schmal. Und der hat schon 11 Kinder. Hier hat eine Frau 19 Kinder zur Welt gebracht. Sein oft pedantischer und streitlustiger, hochkirchlich und konservativ eingestellter Vater Samuel Wesley kam aus einer anglikanischen Pfarrerdynastie. Sein Vater und Großvater wurden wegen puritanischer Neigungen aus ihren Pfarreien vertrieben. Und jetzt für die Frauen etwas Erhebendes. Seine Mutter, Sanna Wesley, warum ist das klein geschrieben, geborene Annesley, Wie bitte? Ja, vielleicht das. Ja, vermute auch das. Annesley war die Tochter, also sie, geborene Annesley war die Tochter eines puritanischen Pfarrers und eine für ihre Zeit ungewöhnlich gebildete und fromme Frau. Mit 13 Jahren befasste sie sich intensiv mit den kirchlichen und dogmatischen Kontroversen, also Auseinandersetzungen ihrer Zeit, entschloss sich selbstständig der anglikanischen Kirche beizutreten und setzte bei ihrem Vater durch, dass sie in dieser konfirmiert wurde. Und jetzt haben wir den Namen vollständig. Susanna Wesley kümmerte sich intensiv, 6 Stunden Unterricht am Tag, um die Erziehung ihrer Kinder. Das finde ich schon spannend, wenn ich die Zahl im Hinterkopf habe. Die Kinder lernten das Vaterunser, sobald sie reden konnten. Mit 5 Jahren lernten sie lesen und begannen in der Folge den Tag immer mit einem Kapitel der Bibel und einem Psalm. Dann folgte Grammatik, Mathematik, Geschichte, Geographie. Autoren wie John Milton, vermutlich nicht mehr so bekannt, und William Shakespeare. Alles nach einer von Susanna Wesley entwickelten Lernmethode. Die Mädchen bekamen den gleichen Unterricht wie die Jungen. Klingt heute im Zeitalter der Koedukation normal, aber das war vor 100 Jahren noch nicht so, dass Mädchen und Jungs die gleiche Erziehung hatten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Gebäude der Freien Evangelischen Schule kennt, in der Christburger Straße. Wenn ihr euch mal die Eingänge links und rechts genau anguckt, Jungen oder Knaben steht da und links Mädchen. Und die hatten dann ihren Handarbeitsunterricht, noch vor wenigen Jahrzehnten. Also hier Koedukation, wie das dann der Bildungswissenschaftler nennt. Mädchen und Jungs bekamen den gleichen Unterricht. Und eine Schwester von John konnte mit 8 Jahren bereits im griechischen Neuen Testament lesen. Ich hole gleich das Novum Testamentum Gräke raus und dann lassen wir mal Norman ein bisschen was vorlesen. Du bist ja soweit mittlerweile, oder? Ja, also wunderbar. Bist ja auch 8 Jahre alt. Daneben achtete die Mutter sehr auf Disziplin und anständiges Benehmen. Also, liebe Mütter, voran. Ich finde das faszinierend, dass ihr es geschafft habt. Die Situation, in die wir hineinspringen, wenn wir über John Wesley nachdenken, ist eine, die sittlich und religiös schlechter kaum sein könnte. Die Reichen spielen und trinken, weil sie einfach nicht wissen, was sie mit ihrem vielen Geld anfangen sollen. Die Armen tun dasselbe, um ihr Elend zu vergessen. Jeder 6. Laden in London ist eine Kneipe. Umhertorkelnde Betrunkene gehören zum Stadtbild. Die Gesetze sind hart. Auf kleinste Vergehen steht die Todesstrafe. Zeile 39, Todesstrafe. Die studierten Pfarrer kämpfen mit gelehrten Predigten gegen das Unheil. Doch dem gemeinen Volk sind diese Gottesdienste zu spröde und zu lebensfern. Die Kirchenbänke zieren Leute, die sich über dem Niveau der großen Masse wähnen. Als Wesley von seinem Besuch bei Zinzendorf, den werden wir später mal haben, wieder englischen Boden betritt, engagiert er sich in verschiedenen Societies, besonders in der von Böhler kurz vor dessen Abreise gegründeten Fetter Lane Society, sowie auf den Kanzeln von London und Oxford. Und hier findet in der Nacht zum 1. Januar 1739 ein außergewöhnliches Liebesmahl statt, das die Führer der Erweckung vereint. Unter den 60 Anwesenden sind 7 anglikanische Pfarrer, alles Freunde aus dem Oxforder Heiligen Club, Methodisten. John Wesley schreibt ins Tagebuch, und jetzt lasse ich mal die Namen weg, all diese Leute und mein Bruder Charles waren bei unserem Liebesfest in der Kettengasse mit ungefähr 60 unserer Brüder. Ungefähr um 3 Uhr morgens, als wir in ernstem Gebet anhielten, 3 Uhr morgens ein ernstes Gebet, kam die Kraft Gottes mächtig über uns, sodass einige vor übergroßer Freude aufjauchzten und sich auf die Knie warfen. Sobald wir uns von dem Schrecken und dem Staunen über die Anwesenheit seiner Herrlichkeit erholt hatten, fingen wir einmütig zu singen an. Wir loben dich, o Gott, wir erkennen dich als Herrn. Dieses Pfingstfest, in Anführungsstrichen, am Neujahrstag 1739 bestätigt die angefangene Erweckung und wird zum Eingangstor zu einem riesigen Evangelisationsfeldzug, der sich auf 3 Bahnen ausbreitet. Die Herrnhuter Mission, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, unter der Führung von Benjamin Ingham und John Kenick. Dann die kalvinistische, Zeile 58, kalvinistische Mission mit George Whitfield. Alle sagen immer Whitfield. Ich weiß nicht, warum sie Whitfield sagen. Ich würde Whitefield lesen, aber alle sagen Whitfield. Also von daher lese ich es auch mal so vor. Und die Wesley-Mission, aus deren Gemeinschaft später die methodistische Kirche hervorgeht. Ausgelöst wurde die Erweckung zunächst durch die gewaltigen Predigten von Whitfield. Ihre Nachhaltigkeit aber gewinnt sie durch den unermüdlichen Prediger und begabten Organisator John Wesley. Im Frühjahr 1739, also kurz nach diesem Startschuss, predigt George Whitfield in der Gegend von Bristol unter freiem Himmel, weil Kapellen fehlen und ihm die meisten Kirchen verschlossen sind. John Wesley ist entsetzt, doch Whitfield lädt ihn ein, ihn in seine Fußstapfen zu treten, weil er wieder nach Amerika gehe. Der unschlüssige Wesley wirft das los und zieht den Zettel Geh. So folgt er seinem Freund in Parks, wo sich die verwahrloste Jugend tummelt. Vor allem aber zu den Gruben- und Ziegeleiarbeitern in Hannam Mount zu Kingswood in der Nähe von Bristol. Früher war hier ein schöner Park. Jetzt ist es ein wüstes Gelände, auf dem sich Schutthalden und Schlackenberge türmen. Durch die trostlosen Schluchten dieses künstlichen Hügellandes schlängeln sich unbefestigte Wege, zu beiden Seiten geziert mit Elendsbuden. Aus den niedrigen Türen quillt der Schmutz und aus den blinden Fenstern guckt die Not. Halbnackte, beinahe ausgezehrte Kinder strecken ihre Köpfchen aus dunklen Löchern ihrer Hütten und winken den beiden Pfarrern freundlich zu. Es ist Sonntag, der 1. April. Im Handumdrehen versammelt sich eine Riesenschar in der modernen Kirche. Whitfield stellt sich auf einen Steinhaufen und predigt in klarer, einfacher Sprache Buße und Rettung. Dreimal des Tages auf drei Plätzen. Und dann verabschiedet er sich mit der Nachricht: Ab morgen wird Pfarrer Wesley zu euch sprechen. Am Sonntag danach vermerkt Wesley in seinem Tagebuch: Morgens um 7 Uhr predigte ich in Bristol zu etwa 1000 Menschen und nachher auf dem Hannamberg zu etwa 1500. Mit den Worten des evangelischen Propheten rief ich ihnen zu: Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wie Whitfield vermag auch Wesley, die verhärmten Herzen der staubgeschwärzten Kohlearbeiter zu bewegen. Einige wären sogar wieder bereit, die Kirche zu besuchen, doch die feinen Herrschaften dort verhalten sich abweisend. So baut Wesley mit seinen neuen Freunden schon im Mai auf einer großen Wiese bei Bristol ein Gemeinschaftshaus, genannt New Room, mit einer Gottesdiensthalle, einem Schulraum für arme Kinder, einem Sakristeigebetsraum und einem Pferdestall. Wesley will die anglikanische Kirche auf keinen Fall verlassen. Von den Herrenhutern hat er jedoch gelernt, die Neubekehrten in besonderen Kreisen zu sammeln. Noch im selben Jahr erwirbt Wesley mitten in London spottbillig die Ruinen einer explodierten Gießerei. Hier baut er ein Gemeinschaftshaus samt Schule, Waisenhaus, Bibliothek, Predigerzimmer, Pferdestall und Armenapotheke. Freiwillige Helfer sammeln Geld in den Häusern der Methodisten und selbst die Armen geben, was sie können. Diese alte Gießerei am 11.11.1739 eingeweiht, also wir sind immer noch in dem gleichen Jahr, ja, also nach 11 Monaten nach dem Startschuss, wird zum Mittelpunkt der Londoner Methodisten. Zusammen mit seinem Bruder Charles reitet er überall predigend zwischen Bristol und London hin und her. Sein Studierzimmer ist der Pferdesattel. Es gibt in England fast kein Dorf, das Wesley mit einer seiner 40.000 Predigten nicht besucht. Zeile 98, 40.000. Eigentlich völlig gegen seinen Willen, jedoch durch gute Fügung und eindringliches Zureden seiner Mutter Susanna, gestattet Wesley auch die Laienpredigt. Die Gruppen wachsen. Sein Organisationstalent kommt nun voll zum Zuge. Wesley unterteilt ab 1741 die wachsenden Societies in Klassen mit je einem Klassenführer. In regelmäßigen Predigten, Gebeten, Gebetsnächten, Fastentagen und so weiter bleiben die Gemeinschaften wach. Der Zusammenhang der Gruppen ist gegeben durch Wesleys starke Persönlichkeit und die Reiseprediger, ab 1744 auch durch die Konferenz, Beratung Wesleys mit den Mitarbeitern. 1770 zählt die Bewegung 50 Bezirke oder Konferenzen mit über 100 Reisepredigern. 20 Jahre später, 1790, sind es 77.000 organisierte Mitglieder in 119 Bezirken mit 313 Predigern. Erst nach Wesleys Tod, 1791, entwächst der Methodismus der anglikanischen Kirche und entwickelt sich zur selbstständigen Kirche. John Wesley wird damit zum Kirchengründer wider Willen. Für seine Nachfolge bestimmt er 100 Reiseprediger, die rechtsgültig die jährliche Konferenz bilden. Durch seinen Freund Whitfield findet Wesley den Weg zur Massenevangelisation unter freiem Himmel. Whitfield ist Bahnbrecher, Wesley Architekt jener Seele, dieser System. Whitfield ist Calvinist, Wesley versteht sich als, was ist das Gegenteil zum Calvinisten? Arminianist oder Arminianer. Armin, wie der Vorname Armin, und ein Iana hinten dran. Arminianer, Arminianer. Kommt vom lateinischen Namen Arminius her. Der hat eine bestimmte Lehre vertreten, nämlich zum Beispiel, dass man sich schon für sein Heil anstrengen muss und sich darum kümmern muss, es zu bewahren. Und Leute, die zum Beispiel an die Wiederverlierbarkeit des Heils oder an die Verlierbarkeit des Heils glauben, werden landläufig als Arminianer bezeichnet. Das ist eine extreme Kurzfassung des Ganzen, aber damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Und der Calvinist sagt, du bist durch die Gnade Gottes einmal errettet, du bist erkauft auf ewig, du kannst dein Heil nicht mehr verlieren. Selbst du selbst kannst dich nicht von Gott so weit verabschieden. Du kannst zwar sagen, ist nicht mehr, lieber Gott, ich will nicht, aber vor Gott bist du erkauft. So sind die Positionen im Hinblick auf die Erlösung. Damit hat man den Calvinismus nicht verstanden und den Arminianismus nicht, aber nur, dass ihr es ungefähr versteht. Der Film wird nämlich genau gleich darauf eingehen am Anfang. Whitfield glaubt an die freie Gnadenwahl und den geknechteten Willen. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen, wann er will. Wesley meint, Gottes Retterliebe suche alle und der Mensch könne sich mit freiem Willen für oder gegen die Gnade entscheiden. Dieser Gegensatz belastet das Verhältnis, zerstört aber nicht die gegenseitige Achtung. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Whitfield gefragt, ob man Wesley, ja, das ist cool, das müssen wir langsam lesen, ja? Whitfield gefragt, ob man Wesley im Himmel wohl sehen werde, antwortet, ich fürchte, nein. Denn er wird dem Thron so nahe sein und wir werden so ferne stehen, dass wir ihn schwerlich zu Gesicht bekommen. Leute, wenn ich sowas lese, und da ist die Kirchengeschichte voll von solchen Sachen, dass Leuten, die theologisch wirklich kontra stehen, Arminianismus und Calvinismus sind nicht vereinbar, ja, aber dass die sich so wertschätzen können. Und dann sage ich mir, wow, da möchte ich gerne hin. Mit meinen eigenen Lehrpositionen, ja. Und wir sind als Gemeinde eigentlich arminianisch geprägt, von der Vergangenheit, der Urvergangenheit her. Und haben einige, die so mehr calvinistisch denken. Und da wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde, und das gilt ja für die Brüderszene in Berlin überhaupt auch, ja, dass wir lernen, in Hochachtung miteinander umzugehen. Auch wohl wissen, dass der andere in der einen oder anderen Sache eine unterschiedliche Lehrmeinung hat. Und sowas zu sagen, wird er im Himmel sein? Würde man normalerweise sagen, nein, weil er vertritt eine Irrlehre. Wir sagen, nein, wir werden deswegen nicht sehen, weil er so nah am Thron Gottes ist und wir so weit weg. Ich finde das so cool. Und dann merkt ihr, wie diese Person ist. Und das finde ich schön. Trotzdem ist für Wesley die Heilsgewissheit ein Zentralpunkt des Glaubens. Ja, er lehrt, der Mensch könne durch den Heiligen Geist schon auf Erden ein von bewusster Sünde reines Herz gewinnen. Als Engländer und Zeitgenosse der Aufklärung legt Wesley großen Wert auf die Glaubenserfahrung und auf praktische Heiligung. Symptomatischerweise erweckt später die Heilsarmee aus dem Methodismus. Ich glaube, Heilsarmee haben wir alle schon mal gehört. Also die haben auch irgendwie ihre Wurzeln im Methodismus. Wilde Schreie, Konvulsionen, Zittern und andere Begleiterscheinungen im Zuge der Bekehrung stören Wesley nicht. Im Gegenteil, sie strafen Sie strafen die deistische Lüge von der Abwesenheit Gottes und demonstrieren Gottes Gegenwart. Lass den Satz einfach stecken. Wesley bleibt ein nüchterner religiöser Empirist, doch immer ans Wort Gottes gebunden. Demgemäß zielt auch seine Predigt auf praktische Veränderungen. Also an dem Text hätte ich noch ein bisschen arbeiten müssen, sorry dafür. Wir schauen jetzt einfach den Film. Vielleicht wollt ihr euch Notizen machen während des Films? Ich habe hier auf Seite 4 so ein paar Zeilen dafür vorgesehen. Habe dann versucht, mal so ein bisschen John Wesley und den Whitfield nebeneinander zu stellen im Anhang auf Seite 5. Das ist nur für die, die kirchengeschichtlich interessiert sind, wirklich entscheidend. Und habe euch dann eine Predigt von Wesley noch abgedruckt. Fand ich auch mal ganz interessant, wenn man so ein bisschen kirchengeschichtlichen Blick haben möchte. Wer hat eigentlich gepredigt? Und das kann man sich mal so in Ruhe angucken, durchlesen, um einfach ein Gefühl für diesen Mann zu bekommen.